Ja, guten Morgen. Ich bin froh, dass wir alle hier sein können. Und ich bin auch froh, wie die Leute, die bei Livestream zuschauen werden heute Morgen. Ja, es gibt eine große Botschaft, die uns verkündet worden ist. Sie ist allerdings nicht in den Schlagzeilen zu lesen, die wir in den Zeitungen sehen. Sie ist nicht etwas, was wir in den Nachrichten hören. ZDF oder die anderen Nachrichten werden dann nicht. Die großen Sender werden sie nicht verkünden. Es ist nicht etwas, was wir auf Twitter lesen werden. Da werden wir leider diese Nachricht nicht hören. Auch nicht über Facebook oder sonstige große Medien, die Instagram oder dergleichen, werden das auch nicht veröffentlichen. Die Botschaft der Rettung ist so groß, sie wird jetzt in dieser Zeit und in der Zukunft veröffentlicht werden oder verkündet werden, allein durch die Gemeinde. Viel größer, viel weiter als nur solche Medien, die wir haben. Die Botschaft unseres Herrn Jesus Christus ist einfach überragend. Sie ist eine riesige, große Botschaft, die wir in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 10 bis 12 lesen. Hier erklärt Petrus und macht uns zu verstehen oder will uns verstehen lassen, dass wir eine Botschaft haben, die unglaublich ist. Sie spricht von den Auserwählten nach der Vorsehung Gottes. Sie spricht von den Geretteten durch den heiligen Werk des Heiligen Geistes. Sie spricht durch das Blut Jesu Christi, was uns von den Sünden reingewaschen hat. Sie spricht von der Wiedergeburt zum lebendigen Hoffnung in 1. Petrus. Geschützt durch die Kraft Gottes, während wir unsere Belohnung erwarten. Die ewige Erlösung, in der wir für immer und ewig in der Gegenwart Jesu Christi wohnen werden. Was für eine große Errettung ist das? Was für eine unglaubliche Botschaft ist das? Das Evangelium unserer Errettung ist eine so wunderbare Botschaft, dass jeder von uns diese gute Nachricht allen Menschen verkünden sollte. Und wir sollten alle Bemühungen daran setzen, diese herausragende Bedeutung unsere Rettung zu erkennen und weiterzugeben. In 1. Petrus 1, Kapitel 1, Vers 10 bis 12 sehen wir, wie Gott diesen großen Heilsplan durch drei unterschiedliche Gruppen, die Gott geschaffen hat, hervorbringt. Durch drei verschiedene Personengruppen hervorbringt. Jede von ihnen betrachtet die Errettung aus einer anderen Perspektive. Und das ist interessant, dass das gerade heute an Pfingsten das Thema sein wird. Aber jeder betrachtet sie aus einer verschiedenen Perspektive. Dennoch dient jede dieser drei Gruppen als Beispiel, um uns dafür zu belehren, wie wir selbst die Errettung betrachten sollen. Dies ist uns offenbart worden, damit wir verstehen, wie groß und wie mächtig diese Offenbarung oder beziehungsweise die Botschaft ist. Das Erste, was wir lernen sollen, Gott möchte, dass wir die Größe unserer Errettung begreifen und durch diese Erkenntnis in unseren eigenen Eifer nach Gott wachsen. Durch die Erkenntnis der Errettung, durch die Verständnis unserer großen Errettung in der Erkenntnis Gottes wachsen. Zweitens möchte er, dass wir bessere Schüler sein werden seines heiligen Wortes, Gottes Wortes. Und diese zwei Dinge müssen wir immer wieder begreifen. Und da hat drei verschiedene Gruppen, wie ich gesagt hatte, hervorbringt. Das erste sind die alttestamentlichen Propheten, die vor Christi Zeit prophezeiten. Die vor Christi Zeit prophezeiten. Wenn wir den Text lesen, wegen dieser Errettung, sagt Petrus, wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht, nachgeforscht, die vor der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und auf was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündet haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel hineinschauten, zu schauen, begehrten oder begehren. Also es sind drei verschiedene Gruppen. Die erste Gruppe, von der, die uns offenbart, was für eine große Errettung wir haben, sind die Propheten von alter Zeit. Die Propheten des Alten Testaments waren Studenten des Wortes Gottes. Sie haben studiert. Sie wollten Gott verherrlichen, indem sie seine Erlösung in der Art und Weise, wie Gott sie offenbart hat, untersuchten. Sie hatten Ehrfurcht vor Gottes Erlösungsplan. Sie wollten wissen, was ist das, was kommen wird. Sie verpflichteten sich, mehr darüber zu erfahren und darüber, wie sie alles entwickeln würde. Sie wollten wissen, was passiert eigentlich im Alten Testament. Ihr müsst euch vorstellen, wenn du für tausende von Jahren oder für Generationen und Generationen etwas gehört hast und fragst, wovon spricht er eigentlich? Was ist eigentlich los? Wo wollen wir damit hin? Gott benutzte sie, um verschiedene Facetten seines großen Plans zu offenbaren. Ich möchte euch, dass wir uns auch wirklich mal hineinversetzen, was das bedeutet, wenn Propheten der damaligen Zeit, Jahrtausende, sich so lange damit beschäftigt haben, um das etwas, was ihnen noch nicht mal offenbart wurde, aber uns offenbart worden ist, so viel Zeit und auch ihr Leben dafür eingesetzt hat. Wie wichtig ist es, dass wir verstehen, wie groß unsere Errettung ist. In diesen Versen, also Verse 10 bis 12, erzählt Petrus uns von drei Wegen, wie die alttestamentlichen Propheten durch ihr Handeln das Evangelium hervorgehoben haben. Drei verschiedene Wege, drei Perspektiven. Der erste Weg, wie sie es hervorgehoben haben. Sie studierten alles sorgfältig, was Gott über die Erlösung offenbarte. Sehr sorgfältig. Sie nahmen das Wort Gottes und haben das wirklich untersucht. Ihr guckt in den Text und seht, wie oft das da drin steht. Das Tragische und Traurige ist, dass viele von uns Christen Gottes Wort einfach vernachlässigen. Die Leute sind dafür gestorben, wir vernachlässigen es. Sie bedenken nicht, was die Propheten alles geopfert haben. Oft sind unsere Ausreden, ich habe keine Zeit, ich verstehe das nicht. Unverständlich geschrieben, die Bibelübersetzung ist schlecht, habe viel zu viel zu tun. Und einige sagen sogar, ich bin überhaupt nicht daran interessiert. Christen, wirkliche Christen, die einen lebendigen Glauben haben, sind Christen, die Gottes Wort studieren und erforschen. Mehr als die Nachrichten. Mehr als jedes andere Buch. Ich weiß, werben wir für die Pilgerreise, das meistgelesene christliche Buch neben der Bibel. Und ich habe das jetzt zum vierten Mal, höre ich mir das an als Hörbuch. Es ist unglaublich, was da drin steht, weil es so widerspiegelt, wie unser Leben ist. Aber die Bibel ist viel wichtiger. Bibel ist viel wichtiger. Was haben die Christen? Was zeichnet ein Christen denn aus, dass er sie macht? Was würde es denn bedeuten, für uns so zu studieren wie die Propheten? Wir würden die Bibel lieben, sie fleißig studieren, weil wir den Lösungsplan verstehen wollen. Warum? Wie geht das vor sich alles? Wir würden Gott verherrlichen, indem wir sein Werk und sein Wesen auf das hinweisen, andere Menschen darauf hinweisen. Das ist genau das, was die Propheten getan haben. Sie suchten und forschten sorgfältig, heißt das. Sie suchten, also dieses, was gesucht hier steht, dass sie etwas gesucht haben. Sie forschen, sie wollten wissen, was ist da los. Sie haben ernsthaft, eifrig danach nachgejagt, wie so ein Jäger, der sucht die Fährte. In Hebräer 11, Vers 6 steht, ohne Glauben, aber es ist unmöglich, ihm wohlzufallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnt, wird, welche ihn suchen. Sie suchen ihn. Und dann sagt er nicht nur gesucht, sondern auch nachgeforscht. Das geht noch weiter, ähnlich wie gesucht, allerdings noch spezifischer. Es war eine intensive Suche nach dem Verständnis seines Erlösungsplans. Sie forschten nach Hinweisen, was geschehen würde. Das war wie so ein Goldgräber, der nach Gold kriegt und sucht, einer, der nach Edelsteinen, Diamanten sucht und sein Leben dafür einsetzt. Wie viele Leute sind durch Goldsuche ums Leben gekommen? Weil sie es wissen wollten. Aber wie sind wir als Christen? Sind wir so? Suchen wir? Forschen wir danach? Suchen wir danach, was sagt die Schrift? Zum Beispiel über die Zeit, in der wir jetzt leben. Wie sieht die Schrift aus? Daniel war so einer. Daniel ist ein Beispiel dieser Art des Fleißes, wie er geforscht hat, um zu verstehen, was Gott ihn offenbart hatte oder was Gott offenbart würde. In Daniel 7, Vers 15, und das sind 536 vor Christi, müsst ihr euch vorstellen, da ist es ihm offenbart worden. Da sagte Daniel, ich, Daniel, wurde deshalb in meinem Geist zutiefst beunruhigt und die Geschichte meines Hauptes ängstigte mich, weil er wollte wissen, was diese Gesichter, die er gesehen hat, bedeuteten. 2 Jahre später gesuchte und versteht er nochmal, da sagte er, er suchte immer noch. Es geschah aber, als ich, Daniel, das Gesicht sah und es zu verstehen suchte, siehe, da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann. Er suchte immer noch, 2 Jahre später. Aber, und dann kurze Zeit in Daniel 8, Vers 27, sagte er, aber ich, Daniel, lag mehrere Tage krank. Ich wieder aufstehen und Geschäfte des Königs besorgen konnte. Ich war aber entsetzt über das Gesicht und niemand verstand es. Er versucht immer noch zu verstehen. Und 12 Jahre später, auf der Suche nach Gottes Wort, im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Assoveres, von medischer Abstammung, der König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an die Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sei. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen, mit Gebet und Flehen, mit Fasten und Sacktuch und Asche. Die Propheten studierten das Wort und haben versucht, den Erlösungsplan Gottes zu verstehen. Und Daniel war nur einer davon. Da waren viele dieser Propheten. Sie haben alles eingesetzt und jahrelang. Stellt euch vor, das ist, was ihr macht. Jeden Tag geht ihr ans Wort Gottes und sagt, ich verstehe das nicht. Offenbarung. Was passiert in den letzten Tagen? Was sind die Zeichen? Wisst ihr, was die Zeichen sind? Thessalonicher. Was das Ende da? Was ist der Antichrist? Was passiert alles? Warum? Was hat Paulus da offenbart? Beziehungsweise was hat Johannes offenbart? Die zweite Perspektive, wie die alttestamentlichen Propheten das Evangelium hervorgehoben haben, ist, sie verkündigten es, sie weissagten, sie sprachen davon. Sie forschten danach, aber was sie verstanden haben, haben sie weitergesagt. Der Prophet hatte verschiedene Aspekte seines Dienstes. Er offenbarte dem Volk Gottes den Willen Gottes natürlich. Er wollte das weitersagen. Gewöhnlich verkündigt er das geschriebene Wort, was uns in der Schrift offenbart ist. Aber er hat auch die Leute gewarnt, dass sie Buße tun von ihrer Sünde. All diese Dinge sind offenbart worden. Das prophetische Wort war an vorerster Stelle war, auch auf die Zukunft. Sie haben auf die Zukunft gesehen und versuchten, sie zu erörtern. Sie prophezeiten die Gnade, die uns widerfahren würde. Das sind in vielen Bibelstellen, sehen wir das immer wieder, dass die da von der Zukunft sprechen. Der Erlöser oder das Erlösungswerk kommt, da ist ein Messias. Und sie haben darauf hingewiesen. Sie haben ihr alles eingesetzt, damit Menschen verstanden haben zu ihrer Zeit, was das bedeutete. Andere Propheten haben darüber geschrieben. Johannes spricht von den Erwartungen, die kommen würden. Aber auch andere Propheten haben davon geschrieben. Wie zum Beispiel Jesaja in Kapitel 43, sagt er, Vers 18 bis 21. Ich lese euch nur mal die Stelle vor. Denkt nicht mehr an das Frühere und achtet auf das Vergangene. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt spross er hervor. Soll ihr es nicht wissen? Ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde. Die Tiere des Feldes werden mich preisen, die Schakale und Strauße, weil ich Wasser gegeben habe in der Wüste und Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein Auserwähltes. Das Volk, das ich mir gebildet habe, damit sie meinen Ruhm verkündigen. Er hat auch von etwas Zukünftiges gesprochen. Und das sind die Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel, alle haben davon gesprochen, der Herr kommt und die haben ein auserwähltes Volk. Die haben sogar Dinge vorhergesagt, die noch kommen werden, die noch gar nicht zugetroffen sind. Weil das, was wir hier lesen, ist noch nicht zugetroffen. Zum Beispiel in Jeremia. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihren Missetaten vergeben und an ihren Sünden nicht mehr gedenken. Und er spricht über das ganze Volk. So groß ist dieses Botschaft, er hat davon immer wieder berichtet, die Propheten haben davon berichtet. In Hesekiel 36 wird auch nochmal davon gesprochen. Ich will meinen Geist in eures Innere legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. Also was das bekräftigt, die Propheten damals, zur damaligen Zeit, wovon Petrus hier spricht, haben es studiert, sie suchten danach, sie studierten danach, sie verkündigten es. Denn sie hatten immer die Zukunft der Gnade vor Augen, die kommen wird, und sie haben sie aber nicht verstanden, was das bedeuten würde. Die dritte Perspektive, wie die alttestamentlichen Propheten das Evangelium hervorgehoben haben, die haben sich gefragt über die Zeit, wann und wo es geschehen würde. Fragt ihr euch die Zeit, wann und wo das geschehen wird? Wann die Endzeit ist? Wann es alles kommen wird? Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus hindeutete. Und ich muss euch nochmal erinnern, warum hat Petrus das damals wohl gesagt? Warum hat er das zu den Christen gesagt, die Christen waren? In der Zerstreuung lebten, in der Verfolgung. Das erste Petrusbrief ist voll von der Beschreibung von Leid, was die Leute durchgegangen sind, die Christen damals durchgegangen sind, was sie erfahren haben. Ich habe das in den ersten Predigen deutlich gemacht, dass Gott das sah, dass es notwendig war, damit sie zu dem werden, was sie sein sollten als Christen. Und deshalb hat er sie ermutigt mit der Tatsache, guckt, was für eine große Rettung habt ihr. Was haben die Propheten euch vorgemacht? Denkt daran. Sie wussten, dass Gott den Messias vorhergesagt haben. Sie kannten den Namen Jesu allerdings nicht. Sie verstanden, dass Messias als glorreicher Sieger und siegreicher König regieren würde. Das verstanden sie. Aber wie kann das mit einem leidenden Diener gegen gedemütigten Erlöser vereinbart sein? Das verstanden sie nicht. Aber das ist, wie Gott gehandelt hat. Er hat ihnen einen Teil offenbart. Er will immer, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm nachfolgen. Da sind viele Bibelstellen, die darauf hindeuteten, was sie durchgemacht haben. Jesaja 53, Vers 3. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann des Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, der von dem, was das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Oder Daniel 9, Vers 26, auch eine Stelle, die davon spricht. Nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Und bis das Ende Krieg, Festbeschlossenes und Verwüstung. Wir haben vieles gehört und nicht verstanden. Wie passt das zusammen mit diesem Ruhm, mit diesen Errettern, mit der Zukunft? Und doch haben beides war nebeneinander. Beides haben sie gesehen. Psalm 22. Du wirst mir kund und den Weg des Lebens. Fülle und Freude ist vor deinen Augen. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Die haben also diese Spannung gesehen und haben es nicht verstanden. Aber sie haben es verkündet. Sie haben nicht aufgehört, das zu verkünden. Und davon spricht Petrus. Und Petrus macht uns deutlich, was wir für eine unglaubliche Errettung haben. Wir wissen, was verkündet worden ist. Wir verstehen es. Sie staunten über all die Fakten und wunderten sich, wie all das zusammenpassen würde, wovon die Rede war. Wann wird das alles passieren? Wann wird das geschehen? Dieser Vers lehrt uns auch, also der Vers, wo er davon spricht, was das passieren wird. Die Dinge, die vorhergesagt werden, werden geschehen werden, sagt er. Der Verstand und die Sinne des Propheten waren, waren voll im Betrieb. Sie waren also absolut, die wussten, die waren nicht passiv. Die haben versucht zu erforschen. Aber was fehlte? Was fehlte ihnen? Was fehlte ihnen, dass sie es wirklich begreifen können und die Tiefe dessen ganz begreifen wollen? Das war der Geist Christi, die gibt ihnen die Offenbarung. Und es wird auch deutlich in unserem Text. Wie ist das mit dem Geist Christi? Uns wird die und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmte Leiden und die darauf folgende Herrlichkeit zu bezeugen. Sie mussten, ihnen fehlte der Geist. Und das ist, warum wir eigentlich hier zusammen sind. Heute ist Pfingsten. Was ist uns gegeben? Uns ist diese Offenbarung gegeben. Uns ist der Geist Christi gegeben, der uns in alle Wahrheit leitet. Der Geist hat sie mitgetragen, wie ein Wind im Segel. So ist das gelaufen damals. Sie sahen die Wahrheit voraus, aber Gott zeigte ihnen auch, dass sie diese Wahrheit nicht sehen oder leben würden. Müsst ihr euch mal vorstellen, ihr wisst, da kommt etwas, aber ihr werdet es nie erleben. Nie erleben. Und trotzdem haben sie ihr Ziel erreicht. Sie haben Gott verehrt in dem, was sie getan haben. Frage, sind wir auch so ein Zeugnis der nächsten Generation als Gemeinde? Sind wir das Zeugnis, was wir sein sollen der nächsten Generation? Sind wir so ein großartiges Vorbild, wie Gott von Gott verherrlichen wir sie ihn durch unser Leben? Gott betont die Errettung an den Propheten, indem sie danach suchten, das Evangelium verkünden, beziehungsweise die große Botschaft verkündeten und darüber staunten. Die zweite Gruppe, die Gottes Erlösungsplan hervorgehoben haben, sind die Apostel, die Evangelisten und die Prediger der Gemeinde. Gott sagte zu den alttestamentlichen Propheten, dass sie dies von ihnen vorhergesagte Errettung niemals persönlich erleben würden. Sie waren unsere Diener, damit wir durch sie die Errettung erkennen würden und verkünden würden. Wir sollten das sein. Es wurde ihnen offenbart, dass sie nicht sich selbst dienten, heißt es hier. Sie dienten nicht sich selbst. Sie waren eigentlich Knechte. Sie würden diese Errettung der nächsten Generation offenbaren. Wir sind es, die eben in dieser Zeit leben. Wir leben in dieser wunderbaren Zeit, dass uns solche Fülle von Wahrheit offenbart wurde. Titus sagt das folgendermaßen, beziehungsweise Paulus schreibt Folgendes in Titus. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist nach dem Befehl unseres Heiland Gottes. Paulus hat erkannt, dass er derjenige ist, der von den Propheten das überlieferte Zeugnis dieser Rettung weitergeben würde. Das von vor langer Zeit Versprochene wurde jetzt offenbart. Und uns ist es offenbart. Es gibt viele Menschen, die im Laufe des Jahrhunderts darüber nachgegrübelt haben, was passieren wird. Selbst Jesus hat das selber gesagt. Einigen ist das nicht offenbart. Er sagte in Lukas 10, Vers 23, 24, einige werden es nicht sehen. Und er, Jesus, wandte sich zu den Jüngern für sich alleine und sprach: Glückselig die Augen, die sehen, was ihr seht, denn sie sagen euch, dass viele Propheten und Könige begehrt haben zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Also es gibt diese Gruppe, die Propheten, die Apostel, beide waren ein Zeugnis von der unglaublichen Errettung in dem, was sie getan haben. Es gibt eine weitere Gruppe, die Gott verherrlichen durch die Verkündigung des Wortes in der Welt. Neben den Aposteln Das sind die Apostel. Und die haben ein zweifaches Zeugnis. Und zwar sind das natürlich, wie ich schon sagte, das sind die Männer wie Petrus, die 12 Apostel und andere, die das verkündigt haben. Doch sie waren nur Mittelmänner. Sie waren nichts anderes als Mittelmänner. Sie haben nur etwas weitergegeben. Sie haben das nicht wirklich in der Hinsicht erlebt. Wer hat die Botschaft wirklich verkündet? Wer hat die Botschaft wirklich verkündet? Wer von uns hat die Botschaft wirklich verkündet? Er sagt hier, durch den Heiligen Geist. Er war der Mittler und Verkündiger, der Heilige Geist. Es war der Heilige Geist, der die Botschaft Christi nahm und in die ganze Welt brachte und verkündigte. Der Heilige Geist, Gott, hat das selber gemacht. Wir wissen das in Apostelgeschichte 5, Vers 1 bis 4, wo es über Hananias und Sapphira gesprochen wird, dass er als Gott bezeichnet wird, der Heilige Geist. Den haben sie gekränkt. Er ist gleichberechtigt mit dem Vater und dem Sohn. Er ist gleichberechtigte Glied der Dreieinigkeit Gottes, der Trinität. Und er hat sich nicht selbst hervorgehoben, das ist auch das Wichtige, sondern er war eigentlich nur ein Verkündiger dessen, was Christus offenbart hat, was Christus gelebt hat. Der wird alles lehren, euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe, was Jesus den Jüngern gesagt hatte. Und dieser Geist hat sein Werk eben vor 2000 Jahren zu Pfingsten angefangen. Er hat zu Pfingsten Apostelgeschichte 2, was wir vorhin gerade gelesen haben, da hat er sein Werk vollbracht. Das war die Geburtszeit der Gemeinde, das war die Geburtszeit des Wirken des Heiligen Geistes wirklich hier auf Erden, in der Art und Weise, wie wir es hier erleben. Das neue Zeitalter begann mit der Gemeinde, das Zeitalter der Gnade, das Wirken des Geistes hat begonnen. Und davon sprechen wir eigentlich heute. Joel hat davon gesprochen, wir haben es gerade gehört. Es war eine neue Kraft. Und sieh, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit der Kraft von der Höhe, hat er gesagt. All das spricht von dem Evangelium. Alles spricht von dem Wirken des Heiligen Geistes über die Menschen. Ohne diesen Heiligen Geist können wir gar nichts machen. Und da geschah die größte Ausgießung zu der Zeit, an Pfingsten und danach. Johannes hat das so beschrieben, als wenn das wie ein Fluss wäre, der losbricht und alle das Evangelium mehr oder weniger die Botschaft rausströmen kann. Und zwar in Johannes 7 sagt er, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dem Leib werden Ströme lebendiges Wasser fließen. Er hat einfach gesagt, der Glaube an mich und geleitet natürlich durch den Heiligen Geist, da werden Ströme lebendigen Wassers herauskommen. Und er ist der Geist der Wahrheit. Alles das wird er beschrieben. Und in Apostelgeschichte 4:31 wurde deutlich, dass der Heilige Geist es bewirkt hat, dass sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Es hat also bewirkt, dass die Apostel mit Freimütigkeit reden können. Und sie vermochten der Weisheit und dem Geist in der Weisheit und im Geist zu reden. Und das ist genau, was wir möchten. Wir müssen uns auf den Geist und auf das Wort verlassen, damit wir auch freimütig reden können. Das heißt hier, dass sie tatsächlich haben, die Christen zu dieser Zeit, durch ihr Leben das Evangelium bekräftigt, hervorgehoben. Na, das ist die zweite Gruppe. Das sind die Propheten, die Apostel, die darin gelebt haben, und die Kraft, dass durch den Heiligen Geist, haben sie die große Botschaft verkündet. Aber es gibt noch eine dritte. Es gibt noch eine dritte Gruppe. Die dritte Gruppe, die Gottes Erlösungsplan hervorgehoben hat. Alle diese Ereignisse, die finden hier auf der Erde statt. Und doch gibt es eine weitere Gruppe, die seit Tausenden von Jahren zuschaut. wie sich alle diese Dinge auf der Erde abspielten, und zwar die Engel. Das heißt hier, dass selbst die Engel versuchen, es zu begreifen. Im letzten Vers, die da vom Himmel gesandten wurden, die Dinge, in welchen auch die Engel hereinzuschauen begehrten. Sie versuchten zu verstehen, was los war. Müsst ihr euch mal vorstellen, was alles hier auf der Erde stattgefunden hat. Und sie versuchten zu verstehen, was ist hier los? Und wer sind eigentlich Engel? Sie sind Botschafter Gottes. Sind Botschafter Gottes. Eine in Offenbarung 5, Vers 11 wird deutlich, dass es eine unglaubliche Zahl sind. Wahrscheinlich Millionen. Aber eine begrenzte Zahl. Es ist nicht, dass sie unbegrenzt ist, sondern es sind sehr viele Engel. Aus Offenbarung 5, Vers 11 wird das deutlich. Und sie haben, es gibt aber, wie gesagt, zwei Gruppen von Engeln. Die gefallenen Engel und die nicht gefallenen Engel, die Gott gehorsam waren und die sich durch ihre hochmütige Rebellion gegen den Herrn gewendet haben. Und am Ende durch in Offenbarung Vers 12, Vers 4 wird deutlich, dass ein Drittel der Engel abgefallen ist. Aber diese Engel versuchten zu verstehen, und zwar gerade natürlich nicht diese, die abgefallen sind, sondern die anderen versuchen zu verstehen, was es bedeutet, was die Errettung überhaupt bedeutet. Was hat sie für eine Auswirkung? Sie versuchen zu begreifen, was Gottes Wille ist. Sie wollten die Botschaft der Menschheit wirklich begreifen. Aber sie selbst waren nicht davon betroffen. In Hebräer 2, Vers 5 sagt das, denn nicht Engel hat er die zukünftige Erkenntnis unterworfen, von dem wir reden. Nicht den Engeln. Und dann sagt er in Vers, wie ich euch schon vorgelesen habe, in welchen auch die Engel hinein zu schauten begehrten. Sie bückten sich, sie suchten, sie versuchten zu verstehen, was das sei. Sie beugten sich nieder. Die Engel Gottes möchten also über unsere Errettung wissen. Müsst ihr euch vorstellen, okay, Propheten, Apostel und Engel. Alles Personengruppen oder Wesensgruppen, die wir als Vorbilder gewisserweise sehen. Sie wollten wissen, was die Errettung ist. Wir haben diese Errettung. Wir haben diese große Botschaft. Wir haben das Erlösungswerk. Die Botschaft der Erlösung ist etwas, worüber wir staunen sollten. Es ist die größte Botschaft aller Zeiten, die überhaupt verkündigt worden ist im Universum. Nicht einmal die Geheimnisse der Schöpfung selbst lassen sich mit dem vergleichen, was Jesus Christus vor 2000 Jahren für dich und mich vollbracht hat. Das passt natürlich dazu. Was hat er für uns vollbracht? Überlegt mal. Die Erlösung von Sünde. Die Erlösung von dem Fluch des Todes und der Verdammnis. All das wurde durch die kostbare Blut Jesus erreicht, das für 20 Jahrhunderten auf dem Hügel in Judäa vergossen wurde. Die Rettung ist die Erlösung von der Sünde. Frage: Begeistert uns diese Rettung? Sie sollte uns wirklich erquicken und erbauen. Viele Stellen deuten darauf hin und sagen immer wieder, sie sollen uns erquicken. Sie sollen dich begeistern, dass du anderen davon erzählen willst. Wir wollen davon berichten, wir wollen weitergeben. Es soll dich dazu motivieren, die prophetische Wort zu erforschen, also Gottes Wort zu erforschen und zu wissen, was steht hier drin. Viele sagen, ach, ich verstehe Offenbarung nicht. Ich verstehe Offenbarung nicht. Deshalb, ich lese einfach drüber im Berg, das ist wie eine schöne Geschichte, aber warum soll ich mich damit befassen? Habt ihr es? Schlag mal auf, Offenbarung. Ich will mal kurz durch die Offenbarung durchlesen. Nein, mache ich nicht. Aber ich möchte einfach nur einige Verse darauf aufmerksam machen, wie wichtig das ist, dass wir verstehen und erforschen und nachsinnen. Da steht, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seine Knechte zu zeigen, was rasch geschehen soll. Okay, seine Knechte, Das sind wir. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seine Engel seinen Knechten Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt und alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nah. Will Gott, dass wir sie verstehen? Will Gott, dass wir danach lesen? Das lesen? Absolut. Er will es. Und dann geht er natürlich die 21 Kapitel durch und wir fragen uns manchmal, was da los ist. Aber wer das Alte Testament versteht, wird auch die Offenbarung verstehen. Weil sehr viele Anspielungen, hunderte von Anspielungen aus der Offenbarung sich aufs Alte Testament beziehen. Mit anderen Worten, wenn wir Forscher der Schrift sind, verstehen wir die Dinge der Schrift. Denn sind solche Situationen, in denen wir uns jetzt befinden, wirklich nur Kleinigkeiten. Das ist erst der Anfang. Sie sollen uns begeistern, sie sollen dich dazu motivieren, das prophetische Wort zu erforschen, um mehr darüber zu erfahren, es besser zu verstehen. Warum ist Pfingsten? Warum die Gemeinde? Was ist unsere Berufung als geisterfüllte Jünger Christi zu dieser Zeit an diesem Ort? Warum sind wir hier? Was machen wir hier? Propheten haben es auf diese Weise hervorgehoben. Sie wollten das erforschen. Apostel, Evangelisten haben das hervorgehoben im Neuen Testament. Die heiligen Engel verlangten danach, um mehr darüber zu erfahren. Was ist mit uns? Was ist mit dir? Was machst du? Wie verbringst du deine Zeit? Guckst du dir die Nachrichten an, wie ich heute Morgen angefangen habe? Das steht eben nicht in den Nachrichten. Twitter, Facebook und so, da steht es nicht. Es steht in der Schrift. Wir brauchen die Medien nur bedingt, um zu hören, dass wir gewisse Sachen nicht tun dürfen heute. Aber wir sind frei im Gottes Wort. Wir haben eine Botschaft, die in uns ist, eine rettende Botschaft. Was machst du mit deiner Zeit? Was machst du mit deiner Zeit, um deinen Erlöser besser kennenzulernen und deine Erlösung? Lass es dein Wunsch sein und Verlangen sein, nach Gottes Wort und Wahrheit täglich zu forschen. Und ihr könnt es nicht nur lesen, ihr könnt es hören, ihr könnt euch es vorlesen. Nehmt euch die Zeit, versteht, wer Gott ist. Lasst nicht davon ab. Wir haben so viel durch Gottes Wort, durch das Erlösungswerk, die rettende Botschaft erhalten. Ich habe am Anfang gesagt, dass wir eine unglaubliche, wunderbare Botschaft haben. Und wir haben sie. Aber nicht alle können sie verstehen. Nicht alle werden sie verstehen. Einige werden sie hören und sagen, ach, das ist doch Blödsinn. Das kann doch nicht sein. Das ist, wie kann jemand, der am Kreuz stirbt, mich retten? Was soll denn das? Wir verstehen, dass Dinge, die geistlich sind, geistlich verstanden werden müssen. Das ist eindeutig. In 1. Korinther, Vers 2, Kapitel 2, sagt Paulus Folgendes: Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch, nicht mit Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Und dann sagt er noch, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Es gibt einfach eine Teilung. Geistliche Menschen und nicht geistliche Menschen. Menschen, die den Heiligen Geist haben und Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben. Wir haben eine rettende Botschaft und wir verstehen, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist und wieder auferstanden ist. Wir wissen, dass in uns die Kraft gegeben ist, in einer Zeit wie dieser ein Leuchtturm zu sein, ein Licht zu sein, das Salz der Erde zu sein. Und wir können die Menschen mit dem Evangelium erreichen. Lasst uns das machen. Und denkt dran, wenn ihr das Wort Gottes lest, ihr lest ein lebendiges Wort. Ein lebendiges Wort, das euch verändern will und hat schon viele, viele Generationen verändert. Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir danken. Danke dir für deine große Errettung, deine wunderbare Errettung. Das ist ein Lösungswerk, was du von alters her schon immer wieder angesprochen hast und auch darauf hingewiesen hast. Aber erst wir haben verstehen, das Ausmaß dieses Erlösungswerks. Und jetzt haben wir das. Und jetzt lassen wir das teilweise rechts liegen und vergessen es oder machen uns wenig Gedanken drüber. Und erkennen gar nicht, wie viel Kraft es gibt, dass Petrus, dass der den Christen in der Zerstreuung, die im Leid waren und gelitten haben, dass sie, er das als wichtigste Botschaft ihnen mitgegeben hat. Herr, dass wir auch dieses erkennen, dass wir einander ermutigen und darauf hinweisen, dass Herr, du kommst wieder und du hast uns errettet und erlöst. Und das, was du angefangen hast, das Werk, das wirst du in uns vollenden. Und der Eckstein bist du. Und wir wollen auf dich bauen, Herr. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen.